Zeit für Bullshit.
Ich finde es auch tragisch für die nächsten Generationen.
Oh, das ist aber echt ungelenk hier.
Schlägt der Tod die Sexualität wirklich um Längen?
Herzlich willkommen bei Sex in Berlin. Ich bin Nike, Kulturwissenschaftlerin und ein Mensch auf der Suche nach Liebe und immer nach ungewöhnlichen Ideen und Geschichten. Das interessiert dich auch? Dann komm mit auf die Reise und wir entdecken gemeinsam kreative, verrückte und verspielte Orte. Und das jetzt auch als Buch. Sex in Berlin – Guide to Love erscheint am 8. März für alle, die Lust haben, Berlins sinnliche Seiten auch einfach einmal durchzublättern. Und die, die das Ganze spielerisch entdecken wollen, gibt es jetzt unser Quartett. Es ist erhältlich und mit dem Kauf unterstützt du uns und hilfst, dass der Podcast weitergeht. Du hast Geheimtipps, Themen oder Wünsche? Schreib uns. Alle Kontaktmöglichkeiten findest du in den Shownotes oder auf unserer Seite sin.berlin. Aber wie genau lieben wir? Was begehren wir? Was bleibt, wenn nichts mehr bleibt? Wenn das Leben, die Sicherheit, all das, woran wir uns sonst so festklammern, auf einmal zerbricht? Katja Lewina kennt diese Fragen nicht nur aus der Theorie. Sie hat erlebt, was es heißt, alles zu verlieren und trotzdem weiterzumachen. In ihren Büchern, die ich wirklich sehr liebe, hat sie sich schon immer mit Freiheit beschäftigt. Der Freiheit in Beziehungen, der Freiheit in der Sexualität. Und doch liegt vielleicht die größte Freiheit darin, zu akzeptieren, dass wir vergänglich sind. Heute spreche ich mit ihr über den Mut, Mut loszulassen und über den Tod und was das Ganze mit Liebe zu tun hat. Hallo Katja.
In deinem aktuellen Buch, Was ist schon für immer, sprichst du die grundlegende Erfahrung, die ja auch zum Leben dazugehört, auch wenn wir uns immer alle sehr viel Mühe geben, das weit weg von uns zu drücken, und zwar das Sterben, dass das auch mit zum Leben dazugehört. Wie hat dich das persönlich betroffen und wie hast du das in dem Buch verarbeitet?
Ja, also zuerst würde ich ganz gerne tatsächlich anmerken, dass man sich auch dem Thema Sterben mit Knalligkeit und Frohsinn vielleicht auf eine Weise auch nähern kann. Das ist gar nicht unbedingt so etwas Trauriges und ja, fast schon Sakrales haben muss. Obwohl natürlich, das muss ich auch dazu sagen, für mich die Begegnung mit dem Tod überhaupt nicht fröhlich oder befreiend gewesen ist, sondern ganz im Gegenteil. Also ich habe vor jetzt 4 Jahren meinen 7-jährigen Sohn verloren. Der ist ganz plötzlich gestorben. Also das hat uns wirklich komplett umgehauen, weil es auch wirklich von jetzt auch gleich passiert ist. Also das war jetzt nicht so, dass dem eine Krankheit vorangegangen wäre oder irgendetwas, was uns die Möglichkeit gelassen hätte, uns darauf vorzubereiten, sondern das ist wirklich über Nacht passiert. Es war wahrscheinlich eine genetisch bedingte Herzerkrankung, die da quasi ihren Tribut gefordert hat. So ganz genau wissen wir das aber nicht. Also das ist auch etwas, mit dem ich werde leben müssen, dass wir da wahrscheinlich nie so eine abschließende Erklärung für bekommen werden. Also dieser Tod war nicht nur total überfordernd und schrecklich. Also ich glaube, alle, die Kinder haben, wissen, das ist das Schlimmste, was man sich vorstellen kann, das eigene Kind zu verlieren, sondern er ist auch so gefühlt der absolute Kontrollverlust, auch in dem, dass ja einfach keine abschließende Gewissheit darüber da sein kann oder jemals da sein wird. Warum ist denn das hier eigentlich gerade überhaupt passiert? Und so ein bisschen passte aber auch dazu, dass bei mir dann ein paar Monate später eine Herzerkrankung diagnostiziert wurde. Also diejenige, so die quasi auch für den Tod meines Kindes verantwortlich sein könnte. Und seitdem bin ich einfach auch wirklich jeden Tag damit konfrontiert, dass mein Leben jederzeit zu Ende sein könnte. Also dass ich das weder für meine Kinder noch für mich selber wirklich sagen kann. Ja, wir werden steinalt werden. Wir können ein gewisses Alter erreichen. Und das hat natürlich wahnsinnig viele Implikationen mit sich gebracht. Also ich habe das jetzt, diese Entstehungsgeschichte der Situation relativ lang erzählt, aber wahrscheinlich ist sogar noch viel interessanter, was danach alles passiert ist, denn wenn du eben merkst, dass du möglicherweise nicht alle Zeit der Welt vor dir hast, dann fängst du natürlich an, dir auch nochmal ganz andere Fragen zu stellen. Fragen, die aber im Grunde jeder und jede sich andauernd stellen sollte, denn auch ich habe mich ja vorher kerngesund gefühlt. Auch ich habe ja vorher gedacht, meinen Kindern kann nichts passieren. Wir sind alle total fit, wir sind gesund, wir haben keine Probleme. Es gibt nichts, was uns davon abhalten sollte, 80 Jahre alt zu werden oder sogar älter. Ja, das war tatsächlich ein sehr, sehr krasser Umbruch in meinem Leben, zu merken, es gibt eigentlich keine Sicherheiten. Es gibt nichts, was dir irgendwelche Garantien geben könnte. So wirklich alles, was du hast. Und es ist total banal und es klingt super kitschig und nach Kalenderspruch, aber alles, was du hast, ist wirklich dieser eine Augenblick. Du hast keine Ahnung, was auf dich zukommt. Und das ist gleichzeitig super beängstigend und auch total befreiend irgendwie auf eine Weise.
Deine vorherigen Bücher waren ja auch ganz oft Befreiungsbücher und da ging es oft um Sexualität. Und das, was ich an dir immer schon sehr bewundert habe, war, dass du ja auch offen nicht nur über deine Sexualität, sondern auch zum Beispiel über offene Beziehungen geschrieben hast. Da ist ja auch dieses, dass man ja oft das Gefühl hat, man Menschen, die nur monogam in der Ehe auf keinen Fall jemand anders ansehen dürfen, dadurch wird irgendwas für immer gehalten, was ja auch die Grundidee von der Ehe ist zum Beispiel, dass man das Gefühl hat, wenn man was ganz festhält, dann kann es einem auch nicht genommen werden. Und ich finde, das passt ja auch wieder zu deinem aktuellen Buch, dass ja letztlich das, was wir jetzt haben, total schön ist und wir das haben können, aber dass nur ein Festklammern ja wahrscheinlich, egal in welchem Bereich, eben nie funktionieren wird, ob es jetzt um meinen Körper ist oder der Partner oder Kinder, selbst wenn sie nicht sterben, gehen sie eines Tages und sind nicht mehr eng mit uns und wohnen dann in Australien oder so. Also, dass sich Dinge eben auch ganz stark verändern. Gibt es für dich einen Zusammenhang zwischen den Büchern oder ist einfach das, was jetzt quasi das Aktuellste in deinem Leben war, auch die wichtigste Erfahrung für dein aktuelles Buch? Oder gibt es Verbindungen dazwischen?
Ja, am Anfang dachte ich tatsächlich so, boah, das war schon ein ganz schön großer Schritt aus meinem Themenkosmos raus so oder aus dem, für das man mich kennt als öffentliche Person sozusagen. Aber je mehr ich darüber geschrieben habe, desto mehr habe ich gemerkt, wie diese Themen trotzdem auch zusammenhängen. Ne? Also das, was du jetzt gerade gesagt hast, ist auf jeden Fall eine Facette, diese Unmöglichkeit des Festhaltens, ne? Dass das Leben auch etwas ist, das sich im Fluss befindet, dass wir uns verändern, dass sich Beziehungen auch ständig verändern. Also das gehört auf jeden Fall dazu. Aber was ich vor allen Dingen sehr, sehr stark gemerkt habe, dass ich ja immer mit meinen Büchern und Texten versucht habe, mir bestimmte Tabus anzuschauen, mir bestimmte Rollenzuschreibungen anzuschauen. Also wie gehen wir in dieser Gesellschaft davon aus, dass Dinge, Sexualität, Menschen, Beziehungen und so weiter zu sein haben? Und ich habe wirklich mit großer Freude dagegen angeschrieben, ich dachte so, boah, ich bin super radikal und ich gehe hier gegen irgendwie heftigste Mauern vor, bis ich gemerkt habe, was eigentlich für ein viel größeres Tabu wir in der Trauer finden können, im Tod finden können, im Sterben. Also wie ängstlich wir in unserer Gesellschaft eigentlich sind, über diese Dinge zu sprechen, diese Dinge zuzulassen, wie sprachlos wir werden, wenn wir mit so etwas konfrontiert sind. Also so eine Sprachlosigkeit habe ich in meinem Leben noch nicht erlebt, wie als mein Kind gestorben ist. Diese krasse Überforderung, also da kann ich sagen, schlägt der Tod die Sexualität wirklich um Längen. Und was ich auch gemerkt habe, ist, dass sich ja am Ende Tod und Sexualität auch außerhalb von dieser Tabuisierungsebene gar nicht so weit weg voneinander befinden. Sie markieren sozusagen wie zwei Seiten einer Medaille, weißt du? Also du hast die Sexualität, die ja total für Leben steht, in der wir uns super lebendig fühlen, in der wir auch Leben kreieren, pflanzen uns fort durch Sexualität. Das ist quasi der Anfang von allem. Und der Tod ist eben ja die Kehrseite. Es ist das Ende, dann ist alles vorbei. Da gibt es kein Leben mehr, da wird auch nichts Neues mehr kreiert, dann geht eben was zu Ende. Und ich finde das total schön zu sehen, dass die beiden dann doch irgendwie zusammengehören.
Würdest du heute was anders schreiben in deinen alten Büchern? Würdest du dann Ex oder Sie hat Bock, wer irgendwas, siehst du heute viel anders?
Eigentlich kaum. Ich würde bestimmt Dinge anders schreiben und anders formulieren, einfach weil ich auch eine andere Person inzwischen geworden bin. Und das wäre ja auch schade, wenn ich keine Veränderung erlebt hätte und gemacht hätte und sagen würde, ja, genau so. Manchmal denke ich so, oh, das war echt ungelenk hier oder ein bisschen dumm oder so formuliert. Aber im Grunde, nee, weißt du, ich bin immer noch für Freiheit, ich bin immer noch für Mitgefühl, ich bin immer noch für Ehrlichkeit.
Sind das auch so die wichtigsten Botschaften von dir zum Thema Sexualität?
Ich weiß nicht, ob ich wirklich so Botschaften habe zum Thema Sexualität. Ich habe, glaube ich, mehr Erkenntnisse gesammelt, sagen wir so. Ich habe festgestellt, also je mehr ich mich damit beschäftigt habe, dass wir eben wirklich lange nicht so frei sind, wie wir gerne wären. Also auch die freisten und fortschrittlichsten und sexpositivsten, feministischsten Menschen haben auch so krass Bretter vorm Kopf und sind so krass geprägt durch das, wie sie aufgewachsen sind, durch ja Patriarchat und Rollenklischees und nicht durch ihre Umgebung. Also wir sind wirklich alle ganz schön verhunzt. Das sollten wir uns immer wieder vor die Augen führen und immer wieder auch uns trauen zuzugeben.
Ich habe auf jeden Fall so ein Brett auch, da bin ich mir ganz sicher. Was würdest du denn sagen, was bräuchte es denn, um noch quasi bestimmte Klischees oder Rollen oder auch Körperbilder, also bestimmte Themen nochmal neu anzugehen? Was fändest du denn schön gesellschaftlich?
Ich weiß nicht mal so sehr, ob man da gesellschaftlich so wahnsinnig viel machen kann. Also klar sind Aufklärungskampagnen immer toll und es ist total wichtig, diese Themen immer wieder so rauszuholen. Ich glaube auch breit zu diskutieren, auch in den Medien sie nicht auszulassen. Aber am Ende, was ich merke, ist halt immer wieder jeder und jeder Einzelne selber gefragt, bei sich selber zu gucken und sich selbst immer wieder zu hinterfragen und wirklich egal für wie geil man sich hält und wie für Sex positiv und aufgeklärt. Ich schwöre, da warten immer noch 1000 Sachen, die wir an uns selber entdecken können und auch, ja, so innerliche Mismatches, die wir aufdecken und bearbeiten können. Auf jeden Fall. Also das ist wirklich, was mich total nervt, häufig an so gesellschaftlichen Diskursen ist, dass es dann darum geht, wer ist jetzt hier irgendwie der geilste Feminist oder die geilste Feministin, wer ist jetzt hier am fortschrittlichsten. So dieses mit den Fingern auf andere zeigen, wie rückständig sie sind und wie dumm. Ich hasse sowas, weil das sind wirklich die Leute, die am lautesten schreien, sind eigentlich die am ersten bei sich selber anfangen sollten.
Sehr wahr. Liebe und Tod, wie nah ist das denn zusammen? Liebst du anders? Gibt es da eine Verbindung?
Ja, weißt du, da kann man natürlich irgendwie mit diesem ganzen romantischen Quatsch kommen.
Ja, das wäre schön.
Dieses, wow, ich sterbe für dich und ich will für immer und bis dass der Tod euch scheidet und so weiter, halte ich überhaupt nichts von. Glaube aber, dass wenn man den Tod und die eigene Sterblichkeit, also die Fragilität des Lebens tatsächlich annimmt und anerkennt, dass dann sich auch Beziehungen, also Liebesbeziehungen in dem Fall sehr, sehr stark verändern können, dass die eine ganz andere Wertigkeit bekommen. Also ich habe wirklich gelernt zu unterscheiden, mit wem möchte ich denn eigentlich meine möglicherweise sehr, sehr kurze Zeit auf dieser Erde noch verbringen? Also mit wem, mit welchen Tätigkeiten, was für Menschen tun mir eigentlich gut? Und das hat so sehr, sehr großen Umstürzen in meinem privaten Umfeld, in meinem Liebesleben auch geführt, wo ich gemerkt habe, so, ich habe echt keine Zeit für irgendeinen Bullshit. Ich werde keine Spielchen spielen und ich werde nicht mit Menschen zusammen sein, die mir schaden auf einer seelischen Ebene, zum Glück nicht auf einer körperlichen, aber so, eigentlich spürt man diese Dinge sehr, sehr gut, aber aus irgendwelchen Gründen halten wir uns ja ganz oft davor zurück, das zu tun, was eigentlich das Richtige wäre, weil wir eben bestimmte Konditionierungen haben, weil wir gelernt haben, wie Liebe ist und möglicherweise ist diese Art von Liebe nicht eine, die uns nährt und die uns weiterbringt, sondern eher eine destruktive Art und Weise. Also ich habe wirklich sehr, sehr intensiv in meinen Liebesbeziehungen aufgeräumt. Ich habe darüber auch ein Buch geschrieben zum Beispiel. Also dieses Ex-Buch ist wirklich nur deswegen entstanden, weil ich gemerkt habe, oh, ich habe so viel verbrannte Erde in meinen Liebesbeziehungen hinterlassen, in meinen Ex-Beziehungen, wo ich eigentlich dachte, das müsste Liebe sein. So. Aber es ist alles komplett schiefgelaufen. Und warum eigentlich? Und was ist das? Und es hat mir wirklich sehr geholfen, heute ganz andere Liebesbeziehungen zu führen, weil diese Menschen, die mich da begleitet haben, mit denen ich gesprochen habe, also meine Ex-Partner oder Ex-Affären, so einfach Männer, die mir wichtig waren in meinem Leben, die waren wirklich der
der allerbeste Spiegel für mich. Also ich würde schon sagen, dass der Tod meine Liebesfähigkeit echt nochmal auf ein ganz, ganz anderes Level gebracht hat.
Das heißt, du hast anhand von ehemaligen Liebesbeziehungen, hast du ja auch so dich selber nochmal entwickelt, deine Persönlichkeit nochmal, also hast was über dich gelernt?
Meine Beziehungsmuster eher.
Hast du da einen guten Tipp? Also sowas wie, wie kann man sich gut trennen? Wie verabschiedet man sich ordentlich? Oder wie hält man auch? Du hast jetzt gesagt, dein Ex-Mann ist noch in deinem Leben. Also wie kann man sich trennen, ohne sich quasi dann nie wieder anzusehen?
Ich glaube ja, dass die schlimmsten Trennungen eigentlich dann passieren, wenn man eh schon eine beschissene Beziehung hatte. Paradoxerweise, je besser die Beziehung, desto besser auch die Trennung. Und das ist natürlich, ja, wie gesagt, ein Paradoxon, weil wenn man eine richtig gute Beziehung hat, dann trennt man sich ja eigentlich auch nicht. So, also es ist ein bisschen tricky. Und wenn man eh schon alles vor die Wand gefahren hat und sich nur noch hasst und sich gar nicht mehr angucken mag, dann wird es auch schwierig, glaube ich, da rauszugehen und sich immer noch in die Augen gucken zu können. Aber wenn man es geschafft hat, vorher schon irgendwie in guter oder halbwegs guter Kommunikation zu sein, also zum Beispiel die andere Person nicht mit einer Trennung zu überfallen, sondern sie immer schon mitzunehmen in das eigene Empfinden, mitzunehmen in die eigene Gefühlswelt, dann glaube ich, kann das schon ganz gut funktionieren, dass man irgendwie in einem halbwegs freundschaftlichen Verhältnis auseinandergeht. Das erfordert aber wirklich total viel Bereitschaft von beiden Seiten, nicht in diese Kränkung zu fallen und nicht in den Vorwurf zu fallen, sondern ja eben zu akzeptieren, das mit uns beiden hat jetzt hier nicht geklappt, das mit uns beiden hat keine Zukunft, wir wollen unterschiedliche Dinge oder eine Person will nicht mehr. Wer will schon mit jemandem zusammen sein, der oder die mich nicht will, der oder die nicht in dieser Beziehung stecken möchte? Also ich glaube, es ist wirklich auch ein Fall für moralische Reife, da nicht in den Hass und in den Groll zu gehen, sondern zu sagen, ja, okay, das kann auch für mich hier eine Chance sein, mich irgendwie weiterzuentwickeln oder etwas zu finden, das mich mehr erfüllt als das hier.
Katja, von dir habe ich auf jeden Fall radikale Offenheit gelernt und dann auch Akzeptanz, die ich wirklich sehr, sehr bewundernswert finde. Gibt es noch was, wenn du dir so den großen, bunten Kosmos von Sex in Berlin vorstellst? Man kann ja alles Mögliche erleben, natürlich auch in anderen Städten. Man kann auch in Potsdam am See jemanden kennenlernen oder man kann FKK baden oder auf eine lustige Party oder auch selbst, wenn man nicht mehr auf Partys geht, sondern einen Workshop macht oder eine Massage oder... Was würdest du sagen, ist so in diesem sexpositiven Kosmos, was dich interessiert oder was du gut findest?
Oh, warte, da muss ich mal kurz nachdenken. Was mich noch interessiert.
Ich habe ja manchmal das Gefühl, ich werde so ein bisschen alt. Tatsächlich, weil du hast gerade so viele Sachen aufgezählt. Ich habe das Gefühl so, ja, okay, hatte ich schon, Häkchen, okay, alles schon erlebt. Ja, Sexclubs, irgendwelche Dreiergeschichten, überraschende Hookups. Tantra-Massage. Was gibt es denn da noch, was ich noch erleben könnte, was irgendwie neu für mich wäre? Weißt du, was ich ganz angenehm finde daran, dass ich jetzt älter werde und schon so viel gemacht habe, dass ich nicht mehr das Gefühl habe, irgendwas verpasst zu haben im Leben. Dass ich das Gefühl habe, ich bin mit Berlin an meiner Seite so glücklich und mit all den Möglichkeiten, die ich habe, auch in meiner Beziehung eben jenseits von meinem Partner Menschen treffen zu können, mit Menschen schlafen zu können, wenn ich das möchte, dass ich gar nicht so sehr das Gefühl habe, jetzt noch so wahnsinnig hungrig zu sein und jetzt noch so wahnsinnig viel machen zu müssen. Also es ist so, wie weißt du, ich bin wie so ein kleiner, dicker, fetter Buddha, der irgendwie super zufrieden da in seiner Ecke hockt und meditiert und so glücklich in die Ferne lächelt von, okay, ich kann das alles haben, aber eigentlich ist es auch ganz chillig hier jetzt.
Schön. Klingt super gut. Und dann ist es doch das, was man sich am meisten wünscht. Also ich kann es gut nachvollziehen. Bei mir ist es auch so mit Weggehen oder so. Da habe ich jetzt nicht, jetzt sterben die ganzen Clubs in Mitte. Und ich finde es auch irgendwie tragisch für die nächsten Generationen. Aber ich denke, ich bin genug weggegangen. Von daher ist ein bisschen gemein für die Nächsten. Aber bei mir so, dass man das Gefühl hat, man hat so seinen Share gehabt. Und das ist gut, wie es ist. Und da ist man jetzt nicht mehr auf der Suche nach dem nächsten Rave quasi.
Ja, die nächste Generation, da hast du völlig recht, die tun mir auch ein bisschen leid. Also meine älteste Tochter wächst da ja gerade so rein und irgendwie, sie will galoppieren, sie will. Aber ja, es ist auf jeden Fall was anderes als als damals. Oh Gott, siehst du, wir sind schon wie so alte Frauen. Oh, unsere wilde Zeit.
Jetzt kommt's.
Was es da noch alles gab.
Gibt's was zum Abschluss, was du gerne immer noch mal sagst, wo du sagst, das ist ein Satz, von dem man was lernen kann? Irgendwas, was du noch lernen möchtest? Gibt's jemanden, den du, der ein tolles Vorbild ist? Am Anfang des Jahres, da hat man ja manchmal noch so eine klare Vision. Was ist das nächste Thema vom nächsten Buch? Wird Dumont jetzt wahrscheinlich sauer?
Nee, es ist voll okay. Ich darf das schon ein bisschen anteasern. Es gibt tatsächlich gerade ein neues Buch und ich sitze in den letzten Zügen und da wird es um Trennung gehen. Also da kann man sich bestimmt auch noch mal ein paar Tipps abholen. Auch wenn ich versuche, nicht allzu pädagogisch zu sein, aber wer sich für das Thema Trennung interessiert, da kommt was. Ja, aber tatsächlich, ich würde, wenn es erlaubt ist, mit einer kleinen Botschaft aus dem aktuellen Buch, aus Was ist schon für immer, schließen. Mit etwas, das mir persönlich sehr am Herzen liegt. Und an irgendeiner Stelle schreibe ich, dass ich keine Zeit für Bullshit habe. Und ich finde, ihr habt auch keine Zeit für Bullshit. Egal, wie geil ihr euch fühlt und wie fit und wie alterslos. Wir haben alle keine Zeit für Bullshit. Das sollten wir uns wirklich zu Herzen nehmen und losmachen und unsere Liebe gestehen und unserem Herzenswunsch folgen und unseren Arsch einfach vom Sofa hochkriegen. Das ist etwas, das ich gerne loswerden möchte.
Katja Lewina, herzlichen Dank. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich werde auch dein nächstes Buch kaufen, kann alle deine Bücher natürlich wärmstens empfehlen. Wirklich herzlichen Dank.
Tausend Dank dir, liebe Nika. Das war schön.
Das Gespräch mit Katja ist mir noch lange nachgegangen. Es ist ihre radikale, offene und positive Art zu erzählen und zu schreiben, die ein Vorbild für mich ist. Ich bin froh, dass es Menschen gibt, die sich so zeigen und mit ihrer Arbeit Anhalt bieten für die großen Themen von Sex bis Tod. Das war Sex in Berlin. Danke, dass du dabei warst. Neugierig auf mehr? Dann schau unbedingt auf unserer Website vorbei, sin.berlin. Schreib uns Liebesbriefe, Geheimtipps oder einfach eine Nachricht. Wir freuen uns drauf. Und denk dran, jetzt gibt es auch unser Buch Sex in Berlin – Guide to Love. Bis zum nächsten Mal und denk daran, Liebe ist überall. Sex in Berlin ist eine Produktion von Studio 36, präsentiert zusammen mit Einhorn, Host Nike Wessel, Redaktion Amelie Gante, Postproduktion und Sounddesign Ella de Vries.